Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich freue mich jetzt auf eine Autorin und Radiomoderatorin, die man hier in Leipzig, glaube ich, kaum vorstellen muss. Gleich ihr erster Roman, Ab jetzt ist Ruhe, wurde ein Riesenerfolg. Es war die Geschichte ihrer fabelhaften Familie. Das war vor 7 Jahren. Und seitdem ist sie regelmäßig Gast auf der Leipziger Buchmesse und bei uns auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen, Marion Brasch.
Guten Morgen, Dankeschön.
Frau Brasch, Sie haben uns Ihren neuen Roman mitgebracht, Lieber woanders. Das ist so eine Art 24-Stunden-Krimi, sage ich jetzt mal vorsichtig. Kann man sagen, dass es was von einem Krimi hat?
Ja, wenn Sie es so sagen, also würde ich unterschreiben. Vorsichtig, ja. Aber doch ja.
Vorsichtig ja. Also vom Genre her ist es kein Krimi, aber von der Spannung her schon, ja, würde ich sagen. Weil innerhalb von 24 Stunden bewegen sich zwei Menschen, die sich nicht kennen, die das nicht wissen, aufeinander zu. Und das hat einen unglaublichen Drang nach vorne, diese Geschichte. Man steigt ein und man geht mit diesen zwei Figuren bis es zu dieser Begegnung kommt. Was sind das für zwei Figuren, Toni und Alex?
Also Toni ist eine junge Frau, die ist so Mitte 20 und lebt sehr autark in einem Wohnwagen in einem Dorf. Und sie hat eine ja doch ziemlich traumatische Geschichte. Also sie hat, fühlt sich verantwortlich für den Tod ihres kleinen Bruders, der 7 Jahre zurückliegt. Und trägt das mit sich rum. Und sie hat sich so ein bisschen aus der Gesellschaft, von der Gesellschaft verabschiedet, lebt da so, also ziemlich einzelgängerisch in diesem Wohnwagen. Und Alex wiederum ist so ein Roadie, der ein Doppelleben führt. Er hat eine Frau und eine Geliebte, ist so ein bisschen, ja, lässt sich so treiben durch sein Leben und auch er trägt eine, ja, eine Schuld oder ein Trauma mit sich herum, über das er noch nie gesprochen hat. Und das sind zwei, und die beiden haben etwas Verbindendes, also sie haben eine gemeinsame Geschichte, von der sie aber nichts wissen. Das ist so im Großen und Ganzen der Plot.
Genau. Das klein bisschen Schwierige an der Geschichte ist, über sie zu reden, ohne zu viel zu verraten. Weil dann, also wenn wir jetzt verraten würden, was da genau passiert, dann lohnt es sich nicht mehr, die Geschichte zu lesen. Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei diesen beiden Figuren. Beide sind tendenzielle Außenseiter. Sie stehen eher am Rande der Gesellschaft. Das war auch schon in Ihren anderen Romanen so. Haben Sie ein Faible für Leute, die nicht mittendrin sind, sondern eher so ein bisschen ihren Platz außerhalb suchen?
Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber es hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass ich Leute mag, die jetzt nicht zielstrebig in irgendeine Richtung gehen. Also die sich eher treiben lassen, als getrieben zu sein. Und das katapultiert einen manchmal eher so an den Rand, ne? Weil man so nicht funktioniert, wie es erwartet wird. Und so eine Leute mag ich. Also Toni hat auch so ein bisschen was Anarchisches, ne? Ja. So in der Art und Weise, wie sie auf die Welt guckt und wie sie in dieser Welt sich bewegt. Und ja, also das ist eher ein unbewusster Vorgang, dass man sich natürlich gerne mit Leuten umgibt, die man mag oder mit denen man gern Zeit verbringt. Das ist im wahren Leben so, wie auch in erfundenen Geschichten. Ja? Und in dem Fall war das auch so.
Lassen Sie sich selbst auch lieber treiben oder sind Sie ein Typ, der sehr determiniert ist?
Naja, ich glaube, man eher Ersteres. Also ich bin auch eher so ein bisschen plan- und ziellos. Das klingt ein bisschen kokett, ist aber so. Aber manchmal kommt man in Situationen, bei denen man einfach Entscheidungen treffen muss und dann ein bestimmtes Ziel verfolgen muss oder in eine Richtung gestoßen wird und sagt, jetzt gehst du da lang und dann mach das bitte. Und das ist mir ganz oft widerfahren. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch eher so, ach, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Aber das Leben hat so seine eigenen Gesetze und Forderungen und dem gebe ich dann auch nach.
Geben Sie nach und lassen Platz dafür. Ja. Toni kennen wir schon aus einem anderen Roman von Ihnen, Wunderlich fährt nach Norden. Und der Wunderlich aus diesem Buch geistert auch wieder in dieser Geschichte rum. Wie ist das? Was für ein Verhältnis haben Sie zu diesen Figuren, die Sie selbst geschaffen haben? Gibt es sowas wie eine Anhänglichkeit an Figuren?
Das ist ja fast sowas wie eine Wahlverwandtschaft, also die man eingeht mit Romanfiguren. Und das war bei Wunderlich so und vor allem bei Toni. Also Toni war auch eine wichtige Nebenfigur in diesem Wunderlich-Roman. Und sie mochte ich irgendwie so sehr in ihrer Ruppigkeit und in ihrer Art, eben in der Welt zu sein, dass ich dachte, es ist doch eigentlich eine gute Idee, sie in eine neue Geschichte zu setzen, damit ich noch mehr Zeit mit ihr verbringen kann. Und dazu kam eben dieses traumatische Erlebnis, was sie hat, was ich dann eben auch zum Thema dieses Romans gemacht habe.
Ich weiß gar nie, wie ich mir das vorstellen muss, also wenn die Schriftsteller und Schriftstellerinnen sagen, sie leben mit ihren Figuren. Was heißt das? Reden sie mit denen? Kommen die zum Kaffee? Sind die wie eine Freundin? Kommen die im Traum? Sind das Dämonen? Wie erscheinen diese Figuren?
Das kommt immer darauf an, in welcher Phase des Schreibens man sich befindet.
Ja.
Ne? Also klar, während man schreibt oder während man überlegt, wie geht die Geschichte weiter, beschäftigt man sich, also ich und wahrscheinlich jeder andere Autor auch, sehr intensiv mit diesen Charakteren, weil die müssen sich ja auch entwickeln.
Ja.
Man versetzt sich in sie hinein und sagt, was könnte diese Figur jetzt, wie könnte sie reagieren auf dieses oder jenes? Und da verbringt man natürlich viel Zeit, also während des Schreibens, aber auch unbewusst wahrscheinlich, während man die Geschichte weiterentwickelt, so. Aber dass sie zum Kaffee trinken, also das ist so eine, Mankell hat mal gesagt, das ist so ein Mythos, dass die Figuren einem auch vorgeben, was man zu tun hat.
Ja? Ja.
Das ist Quatsch, das ist eine lustige Vorstellung, aber es ist natürlich Unsinn. Man ist als Autor immer den Figuren auch einen Schritt voraus und der Handlung auch. Aber es ist schon toll, wie die so Konturen annehmen, immer mehr und auch immer mehr Raum fordern, also im Leben dann auch des Autors.
Und die beiden, Toni und Alex, haben die ein Gesicht für Sie?
Also Toni mehr als Alex. Also das hat damit zu tun, dass sie auch schon bei Wunderlich fährt nach Norden eine Rolle gespielt hat. Da hat sie eine sehr starke, also die wird auch beschrieben, die hat sich den Kopf kahl rasiert, sie hat eine Narbe am Kopf, das hat alles eine Geschichte, die dann auch thematisiert wird. Und die habe ich ganz klar irgendwie vor Augen. Und bei Alex ist es so, der hat so ein Basecap, wie Roadies oft so ein Basecap haben oder Trucker und so. Ansonsten hat der für mich auch ein Gesicht. Aber das ist nicht so klar wie das,
von Toni.
Genau.
In dieser Geschichte spielt der Zufall eine sehr große Rolle. Der Zufall war auch schon in anderen Büchern Protagonist bei Ihnen. Was fasziniert Sie so am Zufall?
Naja, vielleicht das, was alle Menschen am Zufall fasziniert. Also das Leben wird ja geprägt durch Zufälle. Also wir suchen uns einen Weg und auf diesem Weg begegnen uns andere Menschen durch Zufall.
Ja.
Oder es passieren Dinge durch Zufall. Es passieren Dinge, die von einer Sekunde auf die nächste ein ganzes Leben verändern können. Dann wird aus Zufall Schicksal. Und das spielt in dieser Geschichte eine große Rolle. Der Moment, wo aus Zufall Schicksal wird. Und dieser Unterschied, also es ist ja so, dass Zufall ist ja immer so was Leichtes,
ja,
ein glücklicher Zufall. Ach, wir haben uns getroffen, so ein Zufall. Und das Schicksal hat immer so was Negatives.
Ja, auch was Schwereres.
Was Schweres. Er trägt ein Schicksal, das ist jetzt mein Schicksal und so. Und das fand ich interessant, weil beide Dinge spielen in dieser Geschichte eine große Rolle.
Und das Faszinierende in dieser Geschichte sind genau diese Momente, in denen das Leben eben abbiegt. Also diese eine Sekunde, wo es in die oder in die Richtung gehen könnte. Und da haben Sie ein ungemeines Gespür dafür, das zu beschreiben. Mir ist bei der Beschäftigung mit Ihrem Buch aufgefallen, dass die deutsche Sprache, unglaublich viele Begriffe hat für diese Sphäre des Zufälligen. Ja? Es gibt den Zufall, es gibt das Schicksal, es gibt die Vorsehung, es gibt die Bestimmung, es gibt den Fluch, es gibt die Verwünschung. Also es gibt so viele unterschiedliche Nuancen und Konnotationen, auch spirituelle und religiöse natürlich. Welche ist Ihre?
Zufall.
Zufall.
Also ich glaube eher an den Zufall als an das Schicksal oder an die Fügung. Also ich bin nicht so fatalistisch, ich bin auch nicht religiös, dass ich an irgendwie eine höhere Macht glaube, die die Fäden irgendwie zusammenhält.
Nee?
Und nee, nicht. Also beziehungsweise ich denke manchmal, ja, beweist mir, dass es so ist, ja, dann glaube ich auch daran. Also eher so agnostisch, ja, also dann glaube ich auch daran. Aber solange ich keinen Beweis habe, glaube ich eher an Zufall. Es gibt manchmal merkwürdige Begegnungen, wo man denkt, das geht jetzt nicht mit rechten Dingen zu, dass jetzt das passiert. Also ich meine, bei Toni und Alex ist es auch so etwas, ne, also
ja,
ne, ohne zu viel zu verraten. die sich schon mal irgendwie begegnet sind und dann passiert es ein zweites Mal. Das ist schon seltsam, wo man manchmal ins Zweifeln kommt, aber noch bin ich der Meinung, es ist alles Zufall.
In der Zeit, in der Sie das Buch geschrieben haben, sind Ihnen da auch solche Dinge passiert? Wo haben Sie denn das Buch geschrieben?
Ich hatte ein Stipendium. Ich durfte 3 Monate sein in Italien, in der Nähe von Rom, so ein ganz kleines Städtchen. Und dort habe ich gelebt. Und es gab eine ganz verrückte Begegnung mit einem kleinen Jungen, der, ich spreche kein Italienisch, im Gegensatz zu Ihnen. Ja. Ich spreche kein Italienisch. Und ich ging irgendwie einen Berg hoch und neben mir lief ein kleiner Junge und hatte so einen Zauberwürfel in der Hand. Und dieser Zauberwürfel, also er spielte so mit dem Zauberwürfel und lief so neben mir her und sagte kein einziges Wort. Und dann waren wir oben am Berg angekommen und plötzlich sprach er mich an und sagte irgendwas. Und ich sagte, ich verstehe kein Italienisch. Und dann sagte, okay, ciao. Ja, und ging weiter. Und dann habe ich diese Geschichte genommen, weil ich die so berührend fand und habe einer Figur diesen Zauberwürfel geschenkt und so eine Geschichte erfunden, dass in dem Moment, wo diese Figur diesen Zauberwürfel zusammen in die richtige Form gebracht hat, also alle Farben auf einer Seite, konnte er alle Sprachen der Welt verstehen und sich auch verständigen. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein märchenhaftes, schönes Motiv. Das ging bei ihm mit rechten Dingen zu, in der Geschichte nicht.
Mhm. Ja, das ist eine schöne Erklärung dafür, wie das wirkliche Leben dann eben zur Literatur wird.
Ja. Ja?
Ein anderer Autor, den ich nachher hier auch noch auf dem Sofa haben darf, Sascha Stanisic, hat gesagt, geschrieben in seinem neuen Buch, der erste Zufall, den wir alle erfahren in unserer Biografie, ist, dass wir irgendwo geboren werden, was wir uns ja nicht aussuchen können. Sie sind 1961 geboren worden in der DDR, in einer sehr bekannten Familie. Ihr Vater war SED-Funktionär, stellvertretender Kulturminister. Ihre 3 Brüder, Thomas, Peter und Michael, waren Schauspieler, Künstler, Schriftsteller. Darüber gibt es auch einen Film im Moment, die Familie Brasch. In diesem Dokumentarfilm, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, treten Sie selber auch auf. Ihre Brüder sind gestorben, Ihre Eltern sind gestorben. Sie sind sozusagen die einzige Überlebende mit Ihrer Tochter zusammen natürlich. Wie fühlen Sie sich dabei oder wie ist das, wenn Sie von einer Familie erzählen, die Sie im ersten Buch beschrieben haben, die es nicht mehr gibt?
Das ist so wie mit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, also wie mit Romanfiguren, die gibt es ja auch nicht. Meine Familie sind keine Romanfiguren, aber sie sind durch das Erzählen über sie, oder ich habe diesen Roman geschrieben über sie, in meiner Nähe. Also die sind da. Mhm. Und das ist für mich was ganz Wertvolles. Also sie sind weg, aber sie sind irgendwie da. Ich beschäftige mich mit ihnen und erzähle von ihnen und sie sind in der Welt. Und das hat was ganz, also für mich persönlich ist was ganz Kostbares. Mhm. Also ganz, ganz simpel.
Lange Zeit waren Sie die kleine Schwester von diesen Brüdern. Sie haben zunächst Schriftsetzerin gelernt und sind dann zum Radio gekommen. War das denn auch ein Zufall, dass Sie zum Schreiben gekommen sind?
Mit dem Schreiben war es immer so, dass ich habe so schon lange irgendwie immer geschrieben, aber nie so für die Welt. Ich dachte, ich bin nicht begabt. Das waren meine Brüder. Ja? Also, und das hat mich auch geschützt. Also meine Brüder haben exzessiv gelebt und wollten immer Künstler sein. Und ich wollte nie Künstler sein oder Künstlerin sein. Ich habe das immer so aus Spaß gemacht, weil ich mich auch nicht für besonders begabt gehalten habe.
Naja, die Unterschätzung, die oft die Mädchen in Familien mit wichtigen Brüdern häufig haben, oder?
Ja, vielleicht, aber das hat mich auch wirklich so bewahrt
auch vor... Auch geschützt,
ja,
vor Größenwahnsinn.
Genau. Ja, sowas.
Oder die Anfälligkeit dann auch für Alkohol oder
ja,
Geschichten, die
genau,
einen in dieser Kreativität dann auch fertig machen.
Hm? Genau, also meine Brüder waren diese berühmten Kerzen, die von beiden Seiten gebrannt haben. Ne? So. Und das war ich nicht. Ich war immer so eher Durchschnitt und das aber war wirklich auch, hat mich bewahrt. Und dann habe ich, naja, dann war die Familie weg und dann kam diese Frage oder dieser Hinweis, du musst doch mal die Geschichte dieser Familie aufschreiben. Das ist ja auch wieder so ein Zufall, dass jemand dir das sagt, ne? Dass jemand sagt, du musst und diese Person, wie hast du die kennengelernt? Zufall, so. Und ja, mehr oder weniger Zufall, aber dann tatsächlich zu schreiben und diese Geschichte aufzuschreiben, einen Verlag zu finden, der sagt, wir möchten, dass Sie dieses Buch bei uns machen, das ist dann auch Zufall, aber vielleicht dann findet so etwas dann auch seinen Weg.
Ja. Ihr Vater wollte nie, dass Sie wie Ihre Brüder auch in die Kunst gehen, sondern Sie sollten was Richtiges lernen. Ist das Schreiben auch ein gewisser Emanzipationsakt für Sie gewesen? Also, dass Sie nicht mehr die Tochter jetzt sind, sondern sich davon emanzipiert haben, von dem, was Ihr Vater für Sie vorgesehen hatte?
Eher weniger so Emanzipation von meinem Vater als das Finden meines Weges. Also so eine Unabhängigkeit. Ich habe immer meinem Vater das Gefühl geben wollen, alles richtig gemacht zu haben. Also ich habe einen richtigen Beruf gelernt. Ich bin in die Partei eingetreten damals, ohne Not. Ja. Er fand das alles klasse. Dann bin ich wieder ausgetreten. Das habe ich ihm nicht gesagt. Und, diesen Weg, den ich dann mit der Musik gefunden und habe, also ich habe auch Musik gemacht und zu schreiben, das war eher so meine Emanzipation für mich. Ja? Also mein Weg finden in diesem Leben für mich ganz persönlich und für niemanden sonst.
Kommen wir nochmal auf das Schreiben dieses Buches zurück. Wir haben ja gesagt, es ist eine Vorwärtsbewegung, die einen mitzieht als Leser. Wissen Sie eigentlich am Anfang, wenn Sie beginnen, wussten Sie, wie die Geschichte endet?
Nein. Also das Einzige, was ich wusste, ist, dass die beiden aufeinandertreffen werden. Ja. Ne? Also es ist, dass deren Wege sich kreuzen. Ich kannte nicht die Wege, ich kannte nicht die Figuren, die Leute, denen sie noch begegnen werden. Ich habe mal was ganz Interessantes gelesen. R.R. Martin, der Erfinder von Game of Thrones, hat das mal gesagt. Es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Es gibt die Architekten und es gibt die Gärtner. Die Architekten kennen das Fundament, den Keller. Sie wissen, wie viele Etagen das Haus haben wird, wie das Dach ist, wie viele Leute da drinnen wohnen können. Und die Gärtner, die setzen eine Figur, eine Geschichte, einen Gedanken, eine Szene in die Erde und gucken, was daraus wächst. Sie haben keine Ahnung. Irgendwann muss man natürlich gucken, ob man vielleicht doch den Baum beschneidet oder ob man noch irgendetwas dranhängt. Nein, das nicht. Aber das ist im Prinzip, finde ich, so eine schöne Idee. Und ich bin eher die Gärtnerin, glaube ich. Ja. Also ich lasse die wachsen und folge ihnen.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Sehr schönes Bild. Im Prolog dieses Buches schreiben Sie an den Leser, an die Leser, dass nur Sie als Autorin und wir als Leser wissen, dass die beiden sich schon mal irgendwo begegnet sind. Ja? Das heißt, Sie machen den Leser, die Leserin zum Komplizen. Ja? Für wen schreiben Sie? Also welche Rolle spielt für Sie der Leser bei Ihrem Schreiben?
Also eigentlich erstmal, das klingt jetzt furchtbar arrogant und ignorant, gar keine. Weil ich schreibe jetzt nicht für die Leser oder diesen oder jenen Leser, sondern ich schreibe mir eine Geschichte. Und ich bin, während ich die Geschichte schreibe, auch selber mein Leser. Und wenn ich anfange, mich zu langweilen in meiner Geschichte, dann muss ich was ändern. Und das bringt mich, also das finde ich ganz wichtig, dass ich mein eigener Leser bin. Ne? Und insofern schreibe ich jetzt nicht für irgendjemanden, sondern für mich. Und wenn das dann irgendjemand lesen will, ist es toll.
Das ist gut.
Und dieser Erzähler, den ich da erfunden habe, der diente auch dazu, noch so eine Ebene reinzubringen. Also das ist eben diese Zauberwürfelgeschichte, die hat er erzählt, weil er etwas über eine Figur in dieser Geschichte weiß, was die beiden Figuren zum Beispiel nicht wissen. Mhm. Niemand sonst. Ja. Und das erzähle ich, oder erzählt dieser Erzähler dem Leser, sagt, ha, ich habe eine Information für euch. Ja? Ja. Macht damit, was ihr wollt.
Genau, und es gibt dann auch immer wieder zwischendurch kursiv gedruckte Stellen, wo sie sich nochmal an den Leser wenden und also so ein Spiel eigentlich machen mit uns. Ich möchte noch zu dem speziellen Marion Brasch-Ton kommen, der auch in diesem Buch wieder so wunderbar getroffen ist, dieses Lakonische, der Sprachwitz. Und vor allen Dingen gibt es, finde ich, von der Stimmung her immer so was Märchenhaftes auch. Also es war ja schon, selbst in dem ersten Roman, der ja eine wirkliche Geschichte war, war das schon im Titel fabelhaft. Also Sie lieben die Fabel, Sie lieben das Märchen. Ihr Bruder Peter hat sehr, sehr schöne Märchenbücher geschrieben. Liegt das irgendwie in der Familie, diese Liebe zum Märchen, oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
Doch, also ich glaube, das Erfinden von Geschichten, die auch irgendwie was Märchenhaftes haben, das hat auch Thomas gemacht, das hat Peter gemacht, das habe ich auch gemacht. Also ich habe immer Märchen geliebt und ich habe dann später, als ich erwachsener wurde, sehr viel magischen Realismus gelesen, also Marquez und solche Leute, weil ich das immer toll fand, ein reales Szenario zu haben, in dem Dinge passieren, die nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja? Und das fand ich toll. Also so ein bisschen die Fantasie laufen ja. zu lassen und so ein bisschen was ohne Fantasy zu schreiben, das ist kein Fantasy, aber so ein paar Momente, wo, was ist denn das jetzt? Das gibt's doch gar nicht, ja? Und das finde ich toll, weil ich selber sowas gern lese.
Stimmt der Eindruck, dass in der DDR-Literatur das Märchen sowieso eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat? Kann man das sagen?
Also ich habe keine Erfahrung, wie es in der Bundesrepublik war.
Als Genre in der zeitgenössischen Literatur, würde ich sagen, war das da nicht so häufig vertreten. Aber es ist jetzt eher so eine aus dem Bauch.
Also ich habe jetzt keine Literaturgeschichte der DDR irgendwie studiert, aber ich glaube, so in meinem Leben hat das Märchen immer eine große Rolle gespielt. Mhm. Und ich hatte auch viele Märchenbücher, also von Grimms Märchen, aber es gab auch chinesische Märchen, aber gibt es ja auch überall. Ne? Also so. Aber ich habe das immer sehr geliebt. Ja. Also vielleicht hat es eine große Rolle gespielt. Es gab auch wunderbare Kindermärchenplatten in der DDR. Ja. Irgendwie. Also das war wirklich, die haben sich da unglaubliche Mühe gegeben, so eine Hörspiele zu produzieren, unglaublich liebevoll. Und vielleicht sind wir dadurch auch so ein bisschen
geprägt davon.
Ja, geprägt.
Ihre Dialoge sind zum Teil wirklich filmreif, also gerade zwischen Toni und dem schönen Ringo. Da hat man den Eindruck, das könnte gerade ein Drehbuch sein, also auch für Filmszenen. Ja? Jetzt ist Ihr erstes Buch verfilmt worden als Dokumentarfilm. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Ihre erfundenen, also ganz erfundenen Geschichten, echt erfundenen Geschichten, wie Sie sagen, dass die verfilmt werden? Hätten Sie Lust, das selber zu machen?
Also ich bin, glaube ich, jetzt kein Regisseur, aber ich habe mal ein Drehbuch geschrieben für den ersten zweiten Roman, Wunderlich fährt nach Norden. Das ist auch da und vielleicht wird da auch was draus. Und vielleicht kommt das daher, dass ich sehe die Szenerie und ich sehe, wie die Figuren miteinander reden und so. Und es war bei diesem Buch noch stärker als bei Wunderlich fährt nach Norden. Also ich sehe da irgendwie einen Film und wenn da irgendjemand auf die Idee käme, das zu verfilmen, würde ich sagen, grandios, klar, bin dabei.
Ja. Bei dem ersten Buch hatten Sie ja eine reale Geschichte als Basis, nämlich Ihre Familie. Und die haben Sie fiktionalisiert. Dann kamen die anderen Romane, die sind ganz erfunden. Also natürlich mit Anleihen aus der Wirklichkeit. Macht das für Sie einen Unterschied beim Schreiben?
Nein, eigentlich nicht. Also bei dem ersten Roman habe ich mich an Fakten gehalten und anhand dieser Fakten, Familiengeschichte, entlang gehangelt und trotzdem Fiktion hinzugefügt. Und erzählen ist dann letztlich jetzt für mich völlige Freiheit. Ne? Also da musste ich mich wenigstens an die historischen Fakten halten. Aber der Prozess des Schreibens ist derselbe. Ich quäle mich oder mache es genauso lustvoll wie beim ersten Buch. Und da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also es macht unglaublichen Spaß und es ist unheimlich qualvoll.
Qualvoll auch?
Ja, mitunter. Also wenn man so an einem Satz sitzt und denkt, was ist das für ein schlechter Satz? Den kann man doch nicht in die Welt lassen. Ja? Ist ja peinlich. Du kannst eigentlich die ganze Geschichte wegschmeißen. Ja? Also man wirklich unglaublich mit sich hadert und Selbstzweifel hat und so und denkt, lass es doch sein. Und dann kommt dann irgendwann der Satz, ja, und dann geht doch. Und dann geht's wieder eine Weile, ja, bis zum nächsten Dilemma.
Hatten Sie bei dem Buch auch mal sowas wie eine Schreibblockade?
Ich hatte ganz am Anfang, also als ich in Italien in diesem Schreibstipendium war, bin ich mit dieser Geschichte hingefahren und da war die noch ein bisschen anders. Da war das nur die Toni-Geschichte und ich habe die gelesen und fand die so schlecht. Und dachte, ich kann doch jetzt diese Geschichte nicht. Und dann habe ich da wirklich einen Monat gesessen auf dem Berg da in Rom oder in der Nähe von Rom, habe über diese wundervolle Landschaft geguckt und dachte, ja schön, jetzt bin ich hier und was macht diese Geschichte? Nichts. Ja? Und dann hat mir mein Programmleiter, der Fischer, Lektor, gesagt, ich habe ihm gesagt, ich habe eine Schreibkrise, ich kann nicht mehr und so, was mache ich denn jetzt? Sagt er, Schreibblockaden gibt es nicht, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos, du glaubst, das ist Unsinn. Die Geschichte arbeitet bei dir weiter, lass dir Zeit, geh spazieren und irgendwann kommt's. Und er hatte recht. Also wenn es nur taktisch war, ja.
Dann war er sehr, sehr klug.
Ja, ja, genau. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt habe ich einen Plan und dann ging es schnell.
Also würden Sie sagen, auch beim Schreiben gibt es den Zufall, der dann die Geschichte in die oder in die Richtung bringt?
Absolut, klar. Also ich begegne einer Figur oder Toni begegnet einer Figur und bringt sie vom Weg ab. Mhm. Sie verpasst einen Zug, weil irgendwelche Leute am Fahrkartenautomaten nicht klarkommen. Ja? So. Deswegen verpasst sie den Zug. Und es passieren andere Dinge.
Ja. Na gut, wir kennen das ja alle, dass wir sagen, eine Minute früher, dann wäre das und das passiert. Oder es gibt diese vielen Geschichten, die wir ja alle immer mit großer Faszination hören. Jemand ist nicht in das Flugzeug gestiegen, weil er sich eine Minute verspätet hat. Dieses Flugzeug ist abgestürzt Und dann denkt man, oh Gott, was war das jetzt? Ja. Ja? Das Verrückte ist, wenn man einer Katastrophe, durch den Zufall in eine Katastrophe kommt, dann denkt man ja sofort, man wird bestraft für etwas. Also das, was Sie vorher so gesagt haben mit der höheren Macht, an die Sie nicht glauben, ist ja ziemlich schwer, sich davon zu befreien. Und auch ihre Figuren haben natürlich Schuld. Also das Problem mit Schuld und Bestrafung und Zufall. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist richtig. Aber es ist natürlich die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ne? Also während Toni sich eine Schuld gibt, genau wegen dieser 5 Minuten, also sie sagt, wäre ich 5 Minuten früher dort gewesen, dann wäre das alles nicht passiert. Also sie gibt sich die Schuld für etwas, für das sie einfach auch gar keine Verantwortung trägt, während Alex durchaus eine Verantwortung trägt und die einfach nicht wahrnimmt, ja, oder diese Schuld zwar mit sich herumträgt, aber nicht darüber redet und nicht die Konsequenzen trägt. Und das fand ich eben diesen Unterschied, ne? Wie geht man damit um, also mit vermeintlicher Schuld und mit wirklicher Schuld.
Ja. Jetzt haben wir noch einen Begriff ganz außen vor gelassen, Zufall, Schuld, Schicksal, der Wille, der freie Wille. Wie stehen Sie zu dem?
Ja, da gibt es ja diese Gehirnforscher, die sagen, dass der freie Wille nicht existiert, weil das Unterbewusstsein schon sehr viel früher die Entscheidung fällt, also sehr viel früher, Millisekunden, bevor man selbst sich einer Entscheidung bewusst wird, sagt, ich gehe jetzt nach links, weiß das Unterbewusstsein schon, dass ich nach links gehen werde. Ja. Und da ist ja, also das sind ja neuronale Vorgänge, die noch gar nicht so richtig erforscht sind. Und insofern, was ist freier Wille? Ja? Das ist also ein ganz, ganz interessantes Feld. Ich habe mich auch mit Gehirnforschung und mit Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt, weil Alex so ein Fan davon ist.
Ja.
Und mit Quantenphysik und so. Paralleluniversen.
Halluzinationen, Paralleluniversen.
Ja, genau. Tolle Geschichten.
Tolle Geschichten. Ja. Alles endet mit einem Zufall oder durch Ermüdung, heißt es am Ende Ihres Buches. Hier stimmt der Satz nicht. Es ist weder Zufall noch Ermüdung, dass unser Gespräch endet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Marion Drasch. Dankeschön.
Danke.
Und hier auf dem blauen Sofa sollte jetzt eigentlich Eugen Drewermann kommen, der aber leider abgesagt hat. Aber bitte bleiben Sie trotzdem da. Das Gespräch, das folgt, ist hochinteressant. Es wird geführt von Doris Wagner, einer ehemaligen Nonne, über den spirituellen Missbrauch in der Kirche. Und das Gespräch ist mit meinem Kollegen vom Deutschlandfunk, Hans-Dieter Heimdall.